Heutiges Thema Hedging. Wie hedge ich ein Depot richtig? Was sind die besten Wege? Und ganz zum Schluss verrate ich euch, was der allerbeste Weg ist, um ein Depot abzuhedgen. Bei den meisten Privatanlegern ist Hedging, wenn man das Wort anspricht, immer so ein bisschen umstritten. Ja, das funktioniert alles nicht, das lohnt sich nicht. Und auf der anderen Seite werden aber diejenigen, die das eigentlich erfunden haben, als die großen Finanzgötter angesehen, nämlich Hedgefonds. Und das Wort Hedgefonds kommt tatsächlich von einem vom ersten Hedgefonds, der jemals auf der Welt gegründet wurde. Ich glaube, das war in den 1950er Jahren. Und da ist damals ein Händler hergegangen aus Amerika, natürlich aus Amerika, und hat für seinen Aktienfonds, der damals nur Long-only war, ne? Also damals die meisten Aktienfonds, die es gab, die haben einfach immer nur Aktien gekauft und im Zweifelsfalle dann verkauft. Und er hat aber gesagt, gibt es da nicht eine bessere Lösung? Und er hat gesagt, okay, dann könnte ich doch auf der einen Seite Aktien long nehmen, also die Aktien kaufen, weil ich die Erwartung habe, dass sie steigen. Und auf der anderen Seite könnte ich doch aber auch Aktien, von denen ich glaube, dass sie überbewertet sind, shorten. Also das Thema Shorten, der Leerverkauf von Aktien ist in Amerika schon immer gang und gäbe. Diese komischen Diskussionen, die da in Deutschland immer geführt werden, die verstehen die Amerikaner überhaupt nicht. Das Shorten gehört da ganz normal dazu. Also hat er gesagt, okay, auf der einen Seite Long, auf der anderen Seite Short und schwuppdiwupp war der erste Hedgefonds geboren. So, und wie soll das Hedging funktionieren? Ich sage hier ganz bewusst soll, weil ich will euch als allererstes ein kurzes Prinzip zeigen. So, und dieses Prinzip, ich persönlich nenne das Eimer-Prinzip. Stellt euch einfach vor, ihr habt, das ist euer Depot und in eurem Depot habt ihr einen bestimmten Wasserstand. Okay? So, das heißt, das stellt eure Depotgröße dar. So, und jetzt habt ihr hier daneben noch einen weiteren Eimer und das soll der Hedge sein. Okay? Momentan ist der Hedge leer. Und das hier ist gefüllt, aber die beiden sind hier miteinander verbunden. So, und jetzt ist die Idee folgende. Wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo hier der Wasserstand fällt, ne? Also wo man sagt, okay, Börsen geht zurück, Aktienkurse fallen, wie auch immer, und der neue Wasserstand ist dieser jetzt hier. So, das heißt also hier, diese Summe, diese Menge an Wasser, dieser Wert an Depot ist bei dir rausgeflossen, dann sollten die sich dann hierhin befinden, nämlich in deinem Hedge. So. Sodass du insgesamt, wenn du das Ganze wieder vergleichst, also wenn du wieder die Summe aus beiden Eimern nimmst, ne, dass wieder dasselbe da ist. Das wäre jetzt bildlich gesprochen die Idealkombination von einem Hedge. Wie sieht das aber aus und wie funktioniert das am besten? Und das schauen wir uns mal gemeinsam mit ein paar Charts an. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, zum Beispiel hier am S&P 500. Ihr seht ja den S&P 500 in einer etwas längeren Zeiteinstellung. Das heißt also, jede Kerze, die wir hier sehen, ist eine Monatskerze. Und wir sehen natürlich hier, dass es immer mal wieder zu größeren Rückschlägen kommt. Auch wenn wir hier mal ein bisschen in die Vergangenheit kommen, ne, da sehen wir hier die Finanzkrise 2008, 2009. Wir sehen hier den Einbruch während der Dotcom-Blase in den 2000er Jahren. Und da ist es natürlich klar, dass man in der Zeit gern etwas hätte, was die Verluste ausgleichen würde. Die Verluste als solche sind ja vor allen Dingen auch ein mentales Problem für die meisten Privatanleger, weil in der Regel sind viele Anleger nicht in der Lage, diese großen Verluste auszuhalten. Das heißt, sie sagen zwar, ich halte das Ganze aus, aber am Ende gehen sie dann doch wieder raus. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, wenn wir das Ganze hier mal ein bisschen zusammenziehen, dann sehen wir, dass beispielsweise, wer der allerschlechte Timer der Welt gewesen wäre und wäre hier irgendwie im März 2000 eingestiegen, dass er tatsächlich dann erst wieder im Jahr 2013 seinen Höchststand erreicht hätte. Und deswegen sagen viele, okay, wie kann ich denn ein Portfolio aufbauen, um diese großen Drawdowns, diese Rücksetzer zu vermeiden. Bei institutionellen Anlegern ist das noch ein bisschen anders. Die sind sogar gezwungen, hier Drawdowns geringer zu halten, weil ihr Geschäftszweck ist ja auch mit Kunden Deals zu machen und ein Kunde bleibt halt nicht so lange dabei, wenn du jetzt über 5, 10 Jahre keine Gewinne machst oder aber wenn du auch zwischendurch große Verluste machst. Und gerade viele Vermögensverwalter, auch hier in Deutschland, sind zum Beispiel gezwungen, aufgrund der Regulatorik, wenn sie mehr als 10% verlieren, mit ihren Kunden das neu zu verhandeln, können wir überhaupt so weitermachen. Das heißt, Hedging ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und jetzt gibt es da natürlich viele verschiedenste Ansätze. Und der Hauptansatz, den man immer hat, gerade im institutionellen Bereich, ist immer, dass man ein Portfolio aufbaut, was eben verschiedene Elemente enthält, die sich nicht eins zu eins gleich entwickeln. Und über lange, lange Zeit war eine dieser Komponenten ganz klar ein sogenanntes 60-40 oder 70-30 Portfolio, nämlich aus 60% oder 70% Aktien und 30% oder 40% Renten. Das heißt also Anleihen. Und hat das gut funktioniert? Wir können uns das mal in der Vergangenheit hier anschauen. Und ich nehme einfach mal, hier, ich gehe mal ein bisschen kürzer, und wir können beispielsweise mal dazu nehmen die Bonds, ne? Also die Anleihen, so wie sie auch ein Anleger kaufen könnte. Und jetzt machen wir uns als allererstes das mal, schauen wir uns das ein bisschen an. Und da sehen wir, dass beispielsweise hier in diesen Abwärtsphasen, ne? Also hier die Dotcom-Blase, die Aktienmärkte sind gefallen und die Bonds sind in dieser Zeit gestiegen. Oder auch hier in der Finanzkrise, die Aktienmärkte sind gefallen und die Anleihen sind gestiegen. So, das heißt, man hatte einen Ausgleich im Depot. Jetzt kam noch eine Sache hinzu, dass wir circa 1980 herum einen Höchststand der Zinsen hatten. Und darauf folgend in den nächsten Jahrzehnten, muss man ja jetzt schon sagen, also 4 Jahrzehnte, sind eigentlich die Zinsen mehr oder weniger immer gefallen. Das heißt, die Zinsen sind immer runtergegangen. Das kann man sich sehr gut anschauen, wenn wir hier mal einen neuen Chart machen. Und zwar, wir gehen jetzt mal her und sagen, okay, wir schauen uns mal an die 30-jährigen US-Zinsen. Okay? So, die gucken wir uns jetzt mal an. Wo haben wir die? Die haben wir hier. Und da sehen wir, wenn wir hier ein bisschen mal in die Vergangenheit gehen, dass ungefähr so ab dem Jahr, sie sind jetzt ab 87 drin, aber man kann eigentlich schon das Jahr 1980 nehmen, sind die Zinsen mehr oder weniger gefallen. Ne? Also die Zinsen sind immer weiter runtergegangen, was natürlich noch dazu geführt hat, wer Anleihen im Portfolio hatte, hat auf der einen Seite zwar immer weniger Zinsen bekommen, aber er hat natürlich wahnsinnige Wertzuwächse erhalten, weil die Anleihen immer mehr wert wurden. Und gleichzeitig hatte er einen fantastischen Hedge in den Konten. So, hat das jetzt aber immer funktioniert und in den letzten Jahren funktioniert? Naja, schauen wir das Ganze uns mal an. Und dazu gehen wir nochmal auf den S&P. Oder wir lassen einfach hier mal die Bonds drin. Nein, wir machen wieder den S&P. Komm, ist besser. Wir machen wieder den S&P. So, den haben wir hier. Und jetzt nehmen wir mal diese Anleihen. Jetzt nehmen wir mal hier diesen ZB einfach nochmal dazu. So, und jetzt sehen wir was ziemlich Interessantes, wenn wir das Ganze mal auf eine etwas kleinere Zeiteinheit uns anschauen. Nämlich, da sehen wir, dass wir in der Corona-Pandemie, als die Aktienmärkte ganz kurz nach unten gingen, schossen die Anleihen nach oben. Perfekter Hedge. So, danach, Aktien gingen nach oben, Anleihen sind wieder etwas gefallen, alles in Ordnung. Aber hier plötzlich, so, ab diesem Zeitpunkt in etwa, nämlich das war so der Januar 22, da ist etwas passiert, mit dem die meisten Anleger überhaupt nicht gerechnet haben. Denn wir haben dann plötzlich fallende Aktienmärkte gehabt. Und was ist gleichzeitig mit den Anleihen passiert? Die sind auch gefallen. Das heißt also, Anleger, die ein vermeintlich sicheres Depot hatten, ein 60-40 Depot beispielsweise, die haben doppelt auf die Mütze bekommen. Die Aktien haben verloren und die Anleihen haben auch verloren. Das heißt, die Verluste waren umso größer. Und dann hat sich das Ganze auch hier nochmal fortgesetzt, nämlich hier im Zeitraum von ungefähr Juli 23 bis etwa Oktober 23. Aktienmärkte, ihr seht es hier oben, sind wieder gefallen. Und was ist gleichzeitig mit den Anleihen passiert? Die sind auch wieder gefallen. Ne? Das heißt also auch hier wieder alles andere als ein Hedge oder doppelter Verlust. So, und das Ganze kann man auch mit beispielsweise mit Gold durchspielen. Ne? Also wenn wir hier unten mal das Ganze ersetzen und sagen, okay, wir gehen jetzt hier mal her und machen stattdessen Gold rein. Also gucken wir uns einfach an, wie war diese Korrelation mit Gold? Gab es da einen Ausgleich? Und auch da sehen wir hier in der Historie, dass wir zum Beispiel jetzt hier, Aktienkurs geht zurück, aber auch Gold fällt. Also auch da kein wirklicher Hedge. Und auch in dieser Phase hier Aktienmärkte fallen und auch Gold ist gefallen in dieser Zeit. So, und das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass wir zuletzt sehr, sehr häufig extrem große Korrelationen sehen. Das heißt also, sehr viele Anlageklassen, Gold, Krypto, Anleihen, Aktien sind 1:1 miteinander verbunden. Das heißt also, wenn das eine läuft, läuft auch das andere. Läuft das eine nicht, läuft das andere auch nicht. So, und das stellt natürlich Anleger vor große Probleme, weil sie jetzt ganz einfach sagen, okay, wie soll ich denn ein Portfolio aufbauen, wenn doch die Dinge nicht mehr gleich laufen? Was man 3 Jahrzehnte, 4 Jahrzehnte lang hatte, dass alles gleich, dass alles wirklich ein schöner Hedge war, funktioniert plötzlich nicht mehr. Ne? Und das kann natürlich unter anderem daran liegen, dass wir in einer neuen Ära angekommen sind, nämlich in einer Ära, wo plötzlich die Inflation wieder da ist, in einer Ära, wo die Zinsen wahrscheinlich dieses niedrige Niveau, was sie hatten, nicht so schnell wieder erreichen werden. Vorausgesetzt, die Fed fängt nicht an und die Notenbanken fangen nicht an, das alles wieder zu senken, was durchaus auch eine Variante ist, aber am Markt bilden sich ja auch Zinsen, ja nicht nur der Zins, den die Notenbank vorgibt, sondern den, was der Markt vorgibt und die Risiken preist der Markt natürlich ein. So. Und deswegen komme ich jetzt auf etwas, was vielleicht für die meisten Privatanleger der beste Hedge ist, den man machen kann. Nämlich, jetzt müssen wir erstmal unterscheiden zwischen dem Hedgen einzelner Positionen, also einzelner Aktien, oder aber eines gesamten, wenn man zum Beispiel einen Index-ETF hat. Ne? Es gibt eigentlich für einen Index-ETF nur eine vernünftige Art und Weise des Hedgings und das ist ein Sparplan. Ne? Klingt jetzt verrückt, aber das Beste, was du als ETF-Anleger machen kannst, ist, dass du sagst, okay, ich nutze dieses regelmäßige, dieses Dollar-Cost-Averaging und kaufe besonders in den schwachen Phasen immer wieder zu. Ne? Das hilft dir erstmal nicht, dass das Portfolio damit weniger im Wert verliert. Im Gegenteil, du kaufst ja in die Schwäche immer weiter rein und wenn es weiter fällt, hast du mehr Positionen als vorher, du verlierst also auch mehr. So, aber es ist natürlich mental gut für dich, weil du sagst, okay, ich nutze diese Schwäche, weil historisch betrachtet weiß ich, dass der Aktienmarkt in seiner Breite, in seiner Gänze steigen wird. Ne? Und weil du dich dann um gar nichts anderes kümmern musst, hast du dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist die Pflicht und jetzt kommt noch ein bisschen die Kür. Ich mache eben Strategien, wo ich zum Beispiel mit Hilfe von Optionen oder mit Hilfe von Volatilitätsprodukten zusätzliches Geld verdienen kann und auch in dieser Zeit dann quasi den Drawdown runternehme oder was wir unseren Kunden empfehlen in der Academy, dass wir dann sagen, okay, schaut euch Rohstoffe an. Ne? Es gibt viele Rohstoffe, die völlig unkorreliert zum Aktienmarkt sind, wo man einzelne Trends handeln kann. Und wenn ich eben sage, okay, ich habe jetzt von mir aus ein ETF, ich habe von mir aus ein langfristiges Aktienportfolio, das lasse ich einfach laufen, kaufe in Schwäche immer mal wieder im Index gezielt nach und dann kann ich mich in der anderen Zeit zum Beispiel darum kümmern, im Rohstoffbereich Geld zu verdienen. So, wie ist es jetzt allerdings mit einer einzelnen Aktie? Und da, wie hedgt man die am besten? Und ich habe ja mal ein Beispiel genommen, was viele von euch kennen. Ich nehme zwei. Und zwar die erste hier, das ist mal die Boeing, weil ich die gerade gesehen habe. Schauen wir uns mal den langfristigen Chart von Boeing an. So, und da sehen wir, da gab es ja dieses Hoch im Jahr 2019 und seitdem fällt die ja immer nur. Ne? So, Vollkatastrophe. Und jetzt muss man sich doch mal ehrlich die Frage stellen, warum, wenn du so eine Aktie im Depot hast, warum sollte man die überhaupt hedgen? Warum? Ne? Und der beste Hedge, und das ist dieser Ausspruch stammt nicht von mir, sondern von Stanley Druckenmiller. Und Stanley Druckenmiller ist einer der besten Hedgefondsmanager der Welt, war jahrelang mit George Soros zusammen und hat für ihn gehandelt. Und er hat eine Performance von in 3 Jahrzehnten von über 30% im Jahr. Also auf den Mann muss man schon hören. Und von dem stammt der Ausdruck, der beste Hedge ist immer noch etwas nicht zu haben. Das heißt also, wenn du jetzt siehst, diese Aktie fällt und die kommt immer mehr unter Druck, warum willst du die hedgen? Warum solltest du das tun? Verkauf sie doch lieber. Ne? Verkauf sie doch lieber. Oder nehmen wir mal das hier, auch eine Aktie, die viele von euch kennen. Das ist die Alibaba. Großes Tech-Unternehmen aus der VR China. Aber ihr seht auch hier, ne? Die ist im Hoch von ungefähr 315 im Tief auf 57 gefallen. Musst du so etwas haben? Musst du so etwas hedgen? Nein, musst du nicht. Und Ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist, dass sie dann auch bei Einzelaktien nachkaufen. Und das ist wirklich sehr, sehr dumm. Warum? Aus meiner Sicht heraus dumm. Das ist meine persönliche Meinung. Andere sehen das vielleicht anders. Aber wenn du einen Index nachkaufst, wenn du also sagst, ich kaufe den S&P nach, ich kaufe den Nasdaq nach, dann sagst du, okay, ich gehe davon aus, dass von den 500 Firmen, die im S&P 500 sind, dass da auch in Zukunft 500 Firmen drin sein werden, die sich gut entwickeln. Und der S&P schmeißt im Jahr ca. 30 Firmen raus und 30 neue kommen rein. Und meistens fliegen die Verlierer raus, das heißt meistens immer fliegen die Verlierer raus und die neuen guten Firmen kommen rein. So. Und das bedeutet, wenn du einen Index nachkaufst, dann kaufst du quasi einen momentumgetriebenen Fonds nach, ohne dass es ein Fonds ist, aber der einfach so gemanagt wird. Alles, was Schrott ist, fliegt raus, das Neue kommt rein. Und deswegen hast du in 10 Jahren ist der S&P ist mehr als die Hälfte der Aktien wieder draußen, die da mal drin waren. Ne? So, wenn du eine einzelne Aktie nachkaufst, weißt du gar nicht, ob das ein langfristiger Verlierer wird. Und wir wissen alle, es gibt solche Firmen, die jahrzehntelang gut gelaufen sind und dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr laufen. Und da macht es einfach keinen Sinn, das nachzukaufen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel wieder, auch eine Aktie, die jeder von euch kennt. Das ist die Citigroup, also eine der größten Banken der Welt. Und du siehst hier, die ist jahrzehntelang super, super gelaufen bis zur Finanzkrise. Und die ist immer noch von ihrem Höchstkurs 89% entfernt. Und ja, wenn du dann hier nachgekauft hast, dann bist du mit den Nachkäufen im Plus, aber mit deiner ursprünglichen Position immer noch tief, tief im Minus. Das heißt also, es macht überhaupt keinen Sinn, aus meiner Sicht heraus einzelne Aktien zu nachzukaufen, weil das setzt immer voraus, und das ist ein bisschen arrogant, dass du die Zukunft kennen würdest. Ne? Als wüsstest du, was diese Aktie macht. Und ich persönlich traue mir nicht zu, sagen, was macht irgendeine Firma, egal welches ist, in einigen Jahren. Ne? Ich habe da keine Ahnung und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, niemand hat eine Ahnung davon oder nur ganz, ganz wenige. Und deswegen macht es Sinn, wirklich einzelne Aktien, wenn sie in einen Abwärtstrend kommen, zu verkaufen. Ne? Das ist der beste Hedge, den du machen kannst. Und das ist auch etwas, was wir in der Academy bei unseren Kunden ganz, ganz intensiv machen, dass wir sagen, hey, wo musst du dich auch mal von Positionen trennen? Und schau mal in dein Depot rein, ich bin mir sicher, bei vielen von euch schlummert die eine oder andere Depotleiche seit vielen, vielen Jahren und die kommt nie wieder hoch und dann sagst du mir, wenn die mal wieder am Einstieg ist, verkaufe ich sie. Ne? Aber das müsste eigentlich nicht sein. Niemand sollte Leichen im Depot haben, ne? Sondern das Zeug schmeißt man raus, völlig emotionslos. Es gibt ja genügend andere. Weil der S&P überlegt auch nicht, ist das eine gute Firma oder nicht, sondern sagt, hey, das ist nicht gut, also schmeiße ich es raus. So, und warum solltest du das anders machen als beispielsweise ein Index? Also, zusammengefasst. Für institutionelle Anleger, bei denen ist es so, dass die ganz einfach Portfolios aufbauen, in der Hoffnung, dass die Portfoliokomponenten einen Hedge darstellen, wenn das eine runtergeht, ist in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden. Für Privatanleger ist es so, dass man in einem, wenn man jetzt zum Beispiel auf ETFs geht, wenn man auf breite Indizes geht, dass es durchaus Sinn machen kann, wenn es keine kleinen Länder-ETFs sind oder so, aber große, breite Indizes, S&P, DAX, von mir aus auch natürlich MSCI World, dass man dann sagt, okay, wenn es runtergeht, kaufe ich den einfach nach, ne? Weil man sagt, okay, gesamtwirtschaftlich gehe ich davon aus, dass wir in ein paar Jahren wieder hochstehen. Einzelne Aktien dagegen sollte man tendenziell, wenn sie in den Abwärtstrend kommt, lieber verkaufen und sich umschauen, wo man sein Geld besser hinlegen kann. So, ich bin gespannt auf deine Meinung, ob du das genauso siehst. Wenn du sagst, sehe ich genauso, aber ich weiß nicht, wie das geht mit dem Verkaufen. Klar, verkaufen kann jeder, aber wo verkaufe ich, dass ich nicht zu früh verkaufe, dass ich nicht von einem kleinen Schwung rausgeschmissen werde, sondern wenn wirklich der Trend kippt, wie eben hier jetzt beispielsweise bei dieser Citigroup, wie man das machen soll, sprich mit uns. Ne? Du kannst dir einfach einen Termin bei uns heraussuchen, da sprechen wir mal, da können wir erklären, wie das Ganze funktioniert in einem Strategiegespräch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder
erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können, und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.